Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und ein herzliches Willkommen zu Durch die Bibel. Schön, dass Sie zuhören. Heute beginnen wir mit dem 4. Kapitel im Galaterbrief. Und dort erklärt Paulus ausführlich, was es bedeutet, Gottes Kind zu werden. Im Kapitel 4 des Galaterbriefes setzt Paulus sein zentrales Thema fort: Rechtfertigung durch Glauben. Das heißt ja, Gott stellt die Beziehung eines Menschen zu sich wieder her, durch den Glauben an Jesus Christus. Hier sehen wir nun, durch den Glauben an Jesus Christus geschieht noch etwas. Etwas, das wir nie erlangen könnten durch gute Taten, durch das Einhalten von Geboten und religiösen Gesetzen. Der Glaube an Jesus bringt eine neue Stellung mit sich. Durch den Glauben werden Menschen zu Kindern Gottes. Durch den Glauben erhalten wir bei Gott den Rang mündiger Kinder. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, beginnt unser Leben als Christ. Dann sind wir in gewisser Weise Babys im Glauben. Und Ziel ist es auch, im Glauben heranzuwachsen, erwachsen zu werden. Doch Gott erhebt uns in die Stellung eines mündigen Kindes und Erben, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Und erstattet uns mit Befugnissen aus, die wir sonst nicht hätten. Beginnen wir mit dem ersten Vers im Kapitel 4 im Brief an die Galater. Ich lese: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Das Wort unmündig ist im Griechischen nepios. Übersetzt heißt es unmündig, und zwar zunächst einmal auf das Alter eines Kindes bezogen. Es hat aber auch eine rechtliche Bedeutung. Solange ein Kind unmündig ist, besitzt es auch noch nicht alle rechtlichen Befugnisse eines Erwachsenen. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wie wuchs ein Kind damals auf in einem Haushalt im Römischen Reich? Also zu der Zeit, als Paulus den Brief an die Galater schrieb. Haben wir das vor Augen, verstehen wir Paulus besser. In einem römischen Haushalt gab es in der Regel viele Diener. Oft waren das Sklaven. Die vielfältigen Aufgaben wurden unter den Dienern aufgeteilt. Manche waren für die Aufgaben im Wohnhaus ihrer Herrschaft zuständig, andere für das Vieh. Einige verantworteten die Buchführung. Und schließlich gab es Diener, die für die Kinder zuständig waren. Bekamen die Hausherrin und der Hausherr ein Kind, kümmerte sich ein Diener darum, von Anfang an. So wuchsen die Kinder des Hausherrn bei diesem Diener auf. Zum Spielen zog der Diener den Kindern ihre Spielkleidung an. Die war einfach praktischer, besser zum Spielen, besser als die standesgemäße Kleidung. Und so sahen die Kinder des Hausherrn genauso aus wie die Kinder der Diener, und alle Kinder spielten miteinander. Die Kinder des Hausherrn mit den Kindern der Diener. Und die Kinder des Hausherrn hatten genauso auf die Diener zu hören wie die übrigen Kinder. Das vor Augen fährt Paulus fort mit Vers 2. Sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Wann war diese Zeit gekommen? Wenn das Kind in der Lage war, eigenständig Entscheidungen zu treffen und seine Stellung als Erwachsener selbstständig auszufüllen. War ein Vater überzeugt, mein Kind ist soweit, dann erklärte der Vater sein Kind zum Erwachsenen. Der Vater bestimmte also, wann das Kind erwachsen war. Es gab kein gesetzlich festgelegtes Alter, so wie das in unserer Gesellschaft heute ist. Früher galt ein junger Mensch mit 21 Jahren als erwachsen, heute bereits mit 18. Ich denke, manche Leute sind mit 18 schon genauso erwachsen wie mit 21 und andere sind es noch nicht mit 65. Zu Paulus Zeiten legte der Vater fest, wann ein Kind als erwachsen galt. Dazu wurde dann auch ein Fest gefeiert. Toga virilis hieß es, und das Kind galt nun offiziell als erwachsen. In einem römischen Haushalt könnte es ungefähr so gelaufen sein. Mal angenommen, der Vater war Hauptmann in Caesars Armee und Caesar unternimmt einen Feldzug oben im Norden, in Gallien. Und der Vater, unser Hausherr, hat dort alle Hände voll zu tun. Denn in Gallien, dem heutigen Frankreich, lebten unsere Vorfahren Und glauben Sie mir, das waren wilde Gesellen und zähe Burschen. Die waren nicht so einfach zu überzeugen, sie sollten nun auch dem Römischen Reich angehören. Das sahen sie gar nicht ein, unsere Vorfahren. Immer wieder drängten sie die Grenzen des Römischen Reiches zurück. So ist unser Vater viele Jahre beschäftigt dort oben im Norden, weit weg von zu Hause. Aber schließlich kehrt er zurück, nach Hause. Als er sich rasieren will, geht er ins Bad. Und mit einem Mal hören ihn alle aufschreien, »Wer hat meinen Rasierapparat benutzt?« Und natürlich, alle Diener kommen sofort angelaufen, denn er ist der Herr des Hauses. Und die Diener erklären ihm, »Dein Sohn.« Und der Vater, »Ihr wollt mir erzählen, mein Junge ist alt genug, einen Rasierer zu benutzen.« Der Junge ist zu einem ganz schönen großen Burschen herangewachsen, zu einem Mann. Der Vater sagt, »Bringt ihn her.« Und die Diener holen seinen Sohn, einen äußerst stattlichen jungen Mann. Und erfreut ruft sein Vater, »Na, jetzt müssen wir aber das Toga Virilis feiern. Wir werden sofort die Einladungen verschicken. Omas, Opas, Tanten, Onkel, alle kommen zur Feier Toga Virilis.« Und an diesem Tag legt der Vater seinem Sohn eine Toga an, eine Art Umhang. Nun ist es für alle sichtbar, der Sohn ist erwachsen, ein erwachsener Mann. Die Szene erinnert mich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn kehrt zurück nach Hause und der Vater nimmt ihn nicht einfach als ein gewöhnliches Kind auf. Nein, der Vater nimmt ihn auf und setzt ihn ein als erwachsenen Sohn. Er legt dem Sohn ein Festgewand um und steckt ihm einen Ring an den Finger. Der Ring trägt das Siegel des Vaters. Das Siegel gilt wie die Unterschrift seines Vaters. Der zurückgekehrte Sohn wird vom Vater ermächtigt, im Namen und der Autorität seines Vaters zu handeln. Zurück zu unserem, dem römischen jungen Mann. Sie können ihn sehen, wie er die Straße hinuntergeht, nun gekleidet in seiner Toga. Der Diener, der ihn aufzog, macht ihm jetzt besser keine Vorschriften mehr. Nun ist es der junge Mann, der dem Diener Anweisungen gibt, denn jetzt ist er erwachsen. Das meint Paulus, wenn er im nächsten Vers fortfährt, im Vers 3. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. In der Knechtschaft der Mächte der Welt bedeutet hier unter Moses Gesetz, in der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes. Paulus meint also, als das Volk Israel aus Gottes Sicht noch ein unmündiges Kind war, unterstand es den Ordnungen und Vorschriften des mosaischen Gesetzes. Aber dann brach eine neue Zeit an. Und davon schreibt Paulus. Ich lese Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Gott bestimmte eine Zeit, und als diese Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Gott, der Vater, sandte Gott den Sohn. Und Gott, der Sohn, Jesus, wurde von einer Frau geboren und wuchs auf unter dem Gesetz des Mose. Maria, die Frau, die Jesus gebar, war Jüdin, und Jesus wuchs als Jude auf. Die Frau am Brunnen, von ihr lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 4, diese Frau sprach Jesus auch so an. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Und etwas später bestätigt Jesus das, wenn auch etwas indirekt, als er zu der Frau spricht, das Heil, die Rettung der Welt kommt von den Juden. Jesus ist derjenige, der Menschen errettet aus ihrer Trennung von Gott. Und dieser Retter kommt aus dem jüdischen Volk. Jesus verstand sich also offensichtlich selbst als Jude, soweit es sein Menschsein betrifft. Und Jesus war wirklich Mensch geworden, obwohl er gleichzeitig viel mehr ist. Denn als Gott Sohn ist er ebenso Gott wie Gott der Vater. Jesus war vor aller Schöpfung schon da. Er ist kein Geschöpf, sondern wie der Vater Gott. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und als die Zeit gekommen war, wurde der ewige Gottsohn Mensch. Und als Mensch gehörte er zum jüdischen Volk. Und er war Jude. In einem der ältesten Bekenntnisse der Christen heißt das so: Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dem kann ich nur zustimmen. Denn genau das sagt Gottes Wort, die Bibel. Wozu sandte Gott, der Vater, seinen Sohn? Hören wir Paulus, Vers 5. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott sandte Jesus, damit zweierlei geschehen sollte. Erstens, um diejenigen unter Moses Gesetz zu erlösen, freizukaufen. Denn unter dem mosaischen Gesetz waren die Israeliten unmündige Kinder. Und zweitens, um Menschen zu rechtmäßigen Kindern Gottes zu machen, zu Töchtern und Söhnen, mit allen Befugnissen rechtmäßiger Kinder und Erben. Kindschaft im griechischen huiothesia heißt übersetzt Annahme an Kindesstatt, Adoption. Dabei meinte Adoption zur Zeit Paulus nicht das, was wir heute darunter verstehen. Heute benutzen wir das Wort im Zusammenhang mit einem kinderlosen Paar. Das wendet sich an die zuständige Behörde. Und wenn es gut geht, kann dem Paar ein Kind vermittelt werden. Ein Kind, das keine Eltern mehr hat oder dessen Eltern nicht in der Lage sind, das Kind angemessen zu versorgen. So kann dieses Kind von dem Paar als Pflegekind angenommen werden oder eben auch adoptiert werden. Dann wird das Kind rechtlich das eigene Kind des Paares, auch wenn sie nicht die leiblichen Eltern sind. Das verstehen wir unter Adoption. Im Römischen Reich zur Zeit Paulus bedeutet Adoption etwas anderes. Dort adoptierten Väter ihre eigenen Kinder. Und das geschah bei der Feier der Toga Virilis. Adoption bedeutete also als Kind einsetzen, und zwar mit allen rechtlichen Befugnissen eines erwachsenen Erben. Ein Christ wird in Gottes Familie aufgenommen, als mündiges Kind mit allen Fähigkeiten und Befugnissen eines erwachsenen Familienmitgliedes, in der Lage, Gottes Wahrheit zu begreifen. Im ersten Brief an die Christen in Korinth lesen wir in Kapitel 2, die Verse 9 und 10, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Das bedeutet meines Erachtens einfach, die Wahrheit des Wortes Gottes kann ich nur verstehen, wenn mir der Geist Gottes dabei hilft, es zu verstehen. Und solange er mir Gottes Wort nicht erklärt, kann ich es nicht verstehen. Allein der Heilige Geist kann uns Gottes Wort verständlich machen. Er, der Heilige Geist, ist entscheidend, um die Bibel zu verstehen. Ein Mensch kann sich mit einem brillanten Verstand an die Bibel wagen. Er kann Geschichte studieren, Archäologie und Sprachen. Ein Mensch kann Experte sein in Hebräisch und Griechisch. Und dennoch kann es sein, dass er die Bedeutung der biblischen Aussagen falsch versteht. Warum? Weil der Heilige Geist der wirkliche Lehrmeister ist. Wenn Sie Jesus kennenlernen wollen, dann brauchen Sie die Hilfe des Heiligen Geistes. Nur er kann Ihnen die Wahrheit über Jesus deutlich machen, offenbaren. Selbst ein erfahrener Christ, der seit Jahrzehnten in der Bibel zu Hause ist, er ist ebenso hilflos, wenn er Gottes Wort lesen und verstehen will, ebenso hilflos wie ein Mensch, der gerade eben erst Christ wurde. Denn beide sind auf den Heiligen Geist angewiesen. Denn nur er kann uns vermitteln, was Gott in seinem Wort sagt. Diese Wahrheit habe ich selbst erfahren. Als ich eingeschult wurde, war ich der Jüngste in meiner Klasse. Später, als mein Vater starb, musste ich die Schule abbrechen, um Geld zu verdienen. Das dauerte etwa 3 oder 4 Jahre. Bis dahin war ich immer der Jüngste meiner Klasse gewesen. Als ich meine Ausbildung zum Pastor begann, musste ich zuerst einmal meinen Schulabschluss nachholen. Und nun war ich auf einmal der Älteste in meiner Klasse. Nun ja, als ich dann zur theologischen Hochschule kam, merkte ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Bibel. Bei uns zu Hause hatte ich nie eine Bibel gesehen. Niemals habe ich zu Hause ein Gebet gehört. Ich kannte die verschiedenen Bücher der Bibel nicht. Sehen Sie, ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung. Weniger als ich konnte man über die Bibel gar nicht wissen. Und das spürte ich auch. Ich musste viel Zeit damit verbringen, die einfachsten Grundlagen auswendig zu lernen, wie zum Beispiel die Reihenfolge der biblischen Bücher und vieles andere mehr, was ich einfach nicht wusste. Ich fühlte mich total minderwertig. Wenn ich als junger Mann predigte, sah ich im Gottesdienst Leute mit grauen Haaren, und dann sagte ich zu mir selbst, was ich zu sagen habe, ist für diese Menschen doch nur Babykram, denn sie kennen sich wirklich in der Bibel aus. Doch ich wurde eines Besseren belehrt, denn ich merkte allmählich, es gibt doch eine ganze Menge Leute mit grauen Haaren, aber in ihrem christlichen Glauben sind sie immer noch Babys. Sie sind in ihrem Glauben nie erwachsen geworden. Die tiefe Wahrheit, die ich damals lernte, war, wir konnten beide etwas von Gott verstehen, wenn der Heilige Geist es uns verständlich machte. Diese Wahrheit war mir völlig neu, und sie hat mich sehr ermutigt in meiner Anfangszeit als Pastor und Prediger. Sehen Sie, wenn Sie vor kurzem Christ wurden, der gleiche Geist Gottes, der mir hilft, die Bibel zu verstehen, der kann Ihnen ebenfalls helfen, wenn Sie Gottes Kind sind. Dann hat Gott Sie zu seinem mündigen Kind erklärt, in den Stand eines erwachsenen Erben erhoben, ausgestattet mit allen Fähigkeiten und Befugnissen, die Sie brauchen für das Leben als Christ. Das hat mich damals sehr ermutigt, als ich junger Christ war. Und das macht mir weiterhin Mut, bis zum heutigen Tag. Sehen Sie, Gottes Geist will Sie in alle Wahrheit leiten, wenn Sie das wollen, wenn Sie bereit sind, sich von ihm unterweisen zu lassen. Damit kommen wir zum Dritten, das Gott uns schenkt durch den Glauben an Jesus. Und auch dies konnte uns Moses Gesetz nicht geben, nämlich die Erfahrung, ein Kind Gottes zu sein. Hören wir uns an, wie Paulus das ausdrückt. Vers 6 im Kapitel 4 des Galaterbriefes. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Weil ihr nun Kinder seid. Das ist eine großartige Aussage. Im Römerbrief beschreibt Paulus das so. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dazu sagt Paulus im Römerbrief auch dies. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann wollen Sie sich von Gottes Geist leiten lassen. Es kann vorkommen, dass Ihre alte Natur, das meint Paulus hier mit Fleisch, dass Ihre alte Natur zum Vorschein kommt und Sie etwas tun oder sagen, was gegen Gottes Willen ist. Aber sie werden darüber nicht glücklich sein, und sie werden es auch nicht gut finden. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Sie müssen nicht verzweifelt rufen, oh nein, ich lebe nicht, wie ich leben sollte, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Hören Sie, was Gottes Wort sagt, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Verse im Römerbrief sind die ungekürzte Fassung dessen, was Paulus hier im Galaterbrief dazu schreibt. Ich wollte, dass Sie den ganzen Zusammenhang sehen. Das Wort aber wird meist nicht übersetzt, sondern einfach aus dem griechischen Text übernommen, obwohl es auch kein griechisches Wort ist. Paulus hat auch einfach das aramäische Wort benutzt. Aber er hat es erläutert. Denn Abba heißt Vater. Oder meines Erachtens von Martin Luther genial übersetzt mit Abba, lieber Vater. Denn das aramäische Abba ist ein sehr intimes Wort. Es weist auf eine große Vertrautheit mit dem Vater hin. Kinder sprechen so ihren Vater an. Abba heißt übersetzt mein Papa. Und diese vertraute Anrede des Vaters im Himmel, die bewirkt der Heilige Geist. Eine so vertraute Beziehung zum Vater im Himmel, das bietet Gott uns an, durch den Glauben an Jesus. Ich kann das kaum begreifen, aber es ist wahr, Gottes Geist schenkt diese Erfahrung. Aber mein lieber Papa, das wird erfahrbar für jeden, der an Jesus glaubt. Paulus vertieft diese großartige Wahrheit im nächsten Vers noch. Ich lese Vers 7. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Gottes Geist schenkt uns also die Erfahrung, ich bin ein Kind Gottes. Und das können wir sogar herausschreien. Aber mein lieber Vater, denn davon spricht Paulus, sowohl im Römerbrief als auch hier im Galaterbrief. Der Heilige Geist in uns ruft es hinaus. Aber lieber Vater, da müssen wir keine Rücksicht nehmen auf eine künstliche Frömmigkeit. Denn Gottes Geist bezeugt es unserem Geist, und der ruft, aber lieber Vater. Das ist eine Erfahrung, die der Glaube an Jesus schenkt. Ich bin ein Kind Gottes. Es gibt Leute, die meinen, erst wenn Christen einen höheren Grad der Heiligung erreicht hätten, erst dann gäbe es Erfahrungen mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Oder erst, wenn Christen sich um die Taufe mit dem Heiligen Geist bemühen würden, wie sie es nennen. Diese Leute behaupten, wenn sie diese höheren Stufen des Glaubens nicht erreichen würden, dann würden sie nie eine Erfahrung mit Gott machen können. Sehen Sie, ich versichere Ihnen, auch wenn Sie gerade erst zum Glauben an Christus gekommen sind oder wenn Ihr Glaube schwach ist, Sie können die Erfahrung machen, ich bin ein Kind Gottes. Dazu müssen wir nicht eine dieser sogenannten höheren Stufen des Christseins erreichen. Denn davon ist in Gottes Wort überhaupt keine Rede. Denn ein Kind Gottes werden Sie durch den Glauben an Jesus. Allein durch den Glauben an Jesus. Plus gar nichts. Wenn diese Leute, von denen ich sprach, wenn sie eine dieser angeblich höheren Stufen erreicht haben, ihrer eigenen Meinung nach, dann neigen sie dazu zu meinen, sie stünden über dem Rest von uns. Doch alle Christen sind Gottes Kinder und unsere Erkenntnis bleibt bruchstückhaft. Auch unsere alte Natur löst sich nicht in Luft auf, nachdem wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Immer wieder kann es vorkommen, dass ich eigensinnig handle. Auch als Christ, als Kind Gottes. Es kommt vor, dass ich Angst habe, schwach werde und sündige, denn wir sind nicht vollkommen. Aber er ist vollkommen, Gott unser Vater, unser lieber Vater, durch den Glauben an Jesus. Und der Glaube an Jesus ermöglicht uns, Gott zu erfahren, ihn als unseren liebevollen Vater zu erfahren, zu dem wir dann rufen können, aber mein lieber Vater. Ich glaube fest daran, dass Gott uns Erfahrungen mit ihm schenkt, durch den Glauben an Jesus, denn davon spricht Gottes Wort hier. Und ich habe den Eindruck, viele Christen brauchen eine Erfahrung mit Gott. Paul Rader war ein hervorragender Prediger. Manchmal drückte er sich sehr drastisch aus. Eines Tages verkündete er von der Kanzel, »Unsere alte Natur, die Sie und ich haben, sie ist genau wie eine alte, tote Katze.« Was Sie tun müssen, ist dies. Beugen Sie sich hinab, packen Sie diese alte, tote Katze am Schwanz und werfen Sie sie so weit weg, wie Sie können. Dem kann ich nur zustimmen. Ich wünsche mir auch, ich könnte meine alte Natur loswerden. Eines Tages hörte Dr. Chaver zu, als Paul Rader diese Veranschaulichung benutzte. Anschließend sagte Dr. Chaver zu ihm, »Paul, du vergisst, die alte, tote Katze hat 9 Leben.« Und auch wenn du sie davonschleuderst, spätestens morgen ist sie wieder zurück. Wir werden nie vollkommene Heilige werden, nicht in diesem Leben. Aber wir können erfahren, wir sind Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Manchmal dümpeln wir vor uns hin, Sie und ich in unserem Leben als Christ, und wir machen keine Erfahrungen mit Gott. Manchmal ist das Leben eher trist und eintönig. Aber es gibt andere Zeiten, und besonders wenn Gott uns auf die Probe stellt. Denn oft ist das die Zeit, in der wir wunderbare Erfahrungen mit ihm machen, mit unserem Vater im Himmel. Ich denke an die Zeit, als ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich hatte Krebs. Eine Operation war unumgänglich. Und ich hatte Angst, sehr große Angst. Ich zog dieses komische Nachthemd an, das sie einem im Krankenhaus geben, das am Rücken offen ist anstatt vorne. Und ich versuchte aufzustehen und zum Bett zu kommen. Ich schaffte es aber nicht. Eine Krankenschwester kam herein. Was ist mit Ihnen? Ist Ihnen übel? Ich antwortete, nein, ich habe Todesangst. Später kam sie wieder, um mich für die Operation fertig zu machen. Ich sagte, bitte lassen Sie mich noch einen Augenblick allein. Oft war ich in diesem Krankenhaus zu Besuch gewesen, als Pastor, ein paar hundert Mal schon. Jetzt drehte ich mich zur Wand, genauso wie Hiskia damals in der Bibel, und ich sagte, Herr, du weißt, ich bin schon sehr oft hier gewesen und habe Menschen die Hand gehalten und versicherte ihnen, du Herr bist da und wirst ihnen beistehen. Ich habe für sie gebetet als ihr Pastor, und dann ging ich wieder. Aber heute gehe ich nicht. Heute muss ich hier bleiben. Ich selbst werde operiert. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich hatte noch ein paar Dinge, die ich Gott sagen wollte. Ich wollte ihm noch sagen, was er tun müsse, damit es am Ende gut ausgeht. Aber aus meinem Innern kam einfach etwas anderes, und ich sagte, mein Vater, ich bin in deiner Hand, und was immer du auch tun willst, du bist mein Vater. Er war so wunderbar zu mir. In diesem Moment erfuhr ich Gott ganz real, ihn, der mich liebt und den ich lieb habe. Wir brauchen das, dass wir Gott erfahren als unseren Abba, als unseren lieben Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nun, ich wünsche Ihnen keine Schwierigkeiten, aber ich denke, oft ist es gerade in den schwierigen Zeiten, in denen Gott uns seine Gegenwart ganz real erfahren lässt. Ich wünsche Ihnen eine solche Erfahrung mit unserem wunderbaren Vater im Himmel. Gott ist ein liebender Vater, und er freut sich, wenn wir das erfahren können. Durch den Glauben an Jesus ist diese Erfahrung möglich. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung, und ich lade Sie ein, an Jesus zu glauben. In unserer nächsten Sendung geht es weiter mit dem Galaterbrief, und ich freue mich, wenn ich Sie wieder dazu begrüßen kann. Gott behüte Sie.